Geschäftlich wie privat, wir müssen uns in unserer Kommunikation darauf verlassen, dass das Gegenüber vertrauenswürdig ist und dass auch der Weg der Kommunikation vertrauenswürdig ist. Wir verlassen uns heutzutage immer stärker auf das Medium E-Mail und teilen da sehr sensible Daten drüber. Wie man diese absichert, das zeigen wir euch in der heutigen Folge. Ja, hallo Dirk.
Hallo Roland.
Schön, dass du hier bist. Ja, also
auch schön, dass ich hier bin.
Das Thema Verschlüsselung beschäftigt die Menschheit ja schon seit Ewigkeiten. Es gab zum Beispiel bei Dan Brown gab es diese Essigfiole, wo von den Illuminaten oder von wem auch immer Informationen verschlüsselt an einen bestimmten Informationsempfänger übertragen wurden. Im Zweiten Weltkrieg gab es die legendäre Enigma, womit Daten nicht in Feindeshände gelangen sollten. Aber man braucht gar nicht so in die große Kiste zu greifen. Eigentlich möchte ja jeder von uns, dass er mit seinem Gegenüber vertrauenswürdig reden kann. Deshalb gibt es Besprechungsräume, wo man Informationen unter vier Augen teilen kann. Aber in der Regel läuft ja Kommunikation im Business vor allen Dingen über das Medium E-Mail. Und man macht sich da eigentlich keine Gedanken drüber. Mhm. Schick mal schnell dies, schick mal schnell jenes, intern wie extern. Und demzufolge werden Dateien geteilt. Und kann man sich da eigentlich sicher sein, dass nur derjenige E-Mail-Empfänger, die dann erhält, von dem ich das möchte? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Kann sich da irgendjemand zwischenfunken?
Ja, also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Technologien, wie ich E-Mails absichern kann, wie ich die Übertragung von E-Mails verschlüsseln kann in dem Moment. Wenn man da jetzt mal ein paar Jahre zurückgeht, wo das alles noch kein Thema war, wo man also noch nicht über E-Mail-Verschlüsselung großartig nachgedacht hat, auch die Transportverschlüsselung, das ist quasi der Bereich, wo dann die verschiedenen E-Mail-Server untereinander miteinander sprechen. Das findet heutzutage in der Regel verschlüsselt statt, nicht immer. Es gibt also immer noch Firmen da draußen, die das auf ihren E-Mail-Server noch nicht richtig konfiguriert haben, die immer noch der Meinung sind, ich verschicke jetzt hier mal E-Mails ohne Transportverschlüsselung. Das funktioniert im Prinzip, ja, kann man sich vorstellen, wenn ich auf eine Webseite von einer Bank gehe, die wird ja dann auch verschlüsselt. Heutzutage werden ja eigentlich alle Webseiten verschlüsselt. DSGVO sei Dank, müssen wir das ja alles tun. Ist auch gut und richtig so. Und
aber jetzt mal angenommen, jemand verfügt nicht über diesen verschlüsselten Transportweg. Ist es dann möglich, sich als Dritter da irgendwie einzuklinken?
Ja, das ist im Prinzip, kann ich dann, wenn ich irgendwie Kontrolle erlange über den oder eine Möglichkeit habe, den Datenverkehr mitzuschneiden, zum Beispiel, weil ich durch irgendeine Sicherheitslücke irgendeinen Router oder einen Übertragungspunkt von einem Internetprovider kompromittiert habe und kann da den Traffic mitlesen, dann kann ich natürlich sehr, sehr leicht alles, was unverschlüsselt übertragen wird, im Klartext mitlesen und schauen, was da kommt.
Also sprich, wenn einer sein Internetrouter mit Admin und 1111 abgesichert hat als Zugang, dann wäre es recht einfach, sowas mit.
Genau, es geht zum Beispiel auch schon los, wenn ich jetzt meinen E-Mail-Client, auch da gibt es ja Einstellungen, dass ich verschlüsselt oder unverschlüsselt übertragen kann. Die meisten Anbieter unterstützen das heute gar nicht mehr, dieses Unverschlüsselte. Da musste man irgendwann das mal umstellen. Aber zu einer Zeit, wo das noch unverschlüsselt war, wenn jemand sich zum Beispiel im gleichen Netz befunden hat, dann konnte der natürlich relativ leicht diese Sachen mitlesen. Ganz klassisch ist das, wenn man WLAN hat. Ja. WLAN nicht abgesichert oder mit einem zu leichten Passwort. Man hat dann Leute in seinem WLAN drin, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Und wenn die im WLAN drin sind, können die alles, was in den WLAN übertragen wird, auch mitschneiden.
Okay, also das wäre dann quasi irgendwelche gesicherten Punkte. Ich nenne es jetzt einfach mal auf der Straße, wo der Postwagen überfallen werden kann. Mhm. Dann kann jemand den Briefumschlag aufreißen und sich lesen, was der Dirk an den Roland für Nachrichten geschrieben hat.
Genau.
Okay, also das wird jetzt klassischerweise durch Einstellungen am E-Mail-Server oder im Exchange Online oder wo auch immer so einzustellen, dass das schon mal nicht möglich ist?
Genau, also wie gesagt, die meisten großen Anbieter, gerade hier auch Microsoft mit der Office 365-Welt und auch in der Regel die ganzen bekannten Anbieter, ob das jetzt 1&1, GMX, Hotmail oder wie sie alle heißen, Die bieten inzwischen eigentlich alle standardmäßig diese verschlüsselte Übertragung ab. Viele davon haben auch schon gesagt, die unverschlüsselte Übertragung akzeptieren wir gar nicht mehr. Das heißt, da musste man das irgendwann anpassen, damit man überhaupt noch seine E-Mail-Konten abrufen konnte.
Okay, dann erklär mir mal bitte, als ich letztens mit meinen Kegeljungs über die nächste Tour gesprochen habe, als dann jemand Bratislava vorgeschlagen habe, warum wird mir dann direkt im Internetverkehr das angezeigt? Also irgendwo scheint es ja dann doch Möglichkeiten zu geben, das mitzuschneiden.
Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt ein klassisches Webmail-Programm hast, das heißt, du hast jetzt irgendwie ein GMX-Konto, dann hast du natürlich irgendwo dann bei GMX irgendwo du machst die Mail auf und wenn die Mail selber an sich ja nicht verschlüsselt ist, sondern nur die Übertragung, dann können natürlich die Browsersitzungen sich bestimmte Texte oder Textschnipsel rauspicken und das als Suchbegriff irgendwo weiterverwenden.
Okay, jetzt hast du es gerade schon gesagt, die Mail an sich kann dann auch nochmal zusätzlich zur Übertragung verschlüsselt werden. Sprich, also wenn es jemandem gelingt, den Internetverkehr, den Mailverkehr an sich abzugreifen, dann könnte man durch diese eigentliche Mail-Verschlüsselung dafür sorgen, dass er mit dieser Mail gar nichts anfangen kann.
Genau, weil wenn ich jetzt ein Postfach irgendwo bei einem Anbieter habe, wo meine Mails dann auch noch eine gewisse Zeit drin liegen und jemand hat durch entweder eine Brute-Force-Attacke, wo dann sozusagen das Passwort erraten wird durch einfach tausendfaches Versuchen von beliebigen Passwortkombinationen, oder durch eventuell auch Sicherheitslücken, die der Anbieter vielleicht hat, die noch nicht gefixt sind, dass der Angreifer eine Möglichkeit hat, in dein Postfach reinzugucken, dann würde er natürlich auch dort alle unverschlüsselten Mails sehen, weil die liegen dort unverschlüsselt. Das hat mit dem Übertragungsweg ja dann nichts mehr zu tun.
Okay, und wie ist es so, wenn ich dir jetzt eine verschlüsselte Mail lese? Du musst ja auch irgendwann in der Lage sein, das dann zu lesen. Wann findet die Entschlüsselung von dem Ganzen statt?
Die Entschlüsselung findet eigentlich immer erst auf dem Endgerät statt. Also es gibt verschiedene Technologien, um mal so ein paar Stichpunkte reinzubringen. Die geläufigsten sind S/MIME und PGP. Das sind so zwei Technologien, wo dann auf einer Basis von Zertifikaten das Ganze gemacht wird. Das heißt, der Absender kann mir eine verschlüsselte E-Mail schicken und nur ich als Inhaber des Zertifikats, das ist ein Zertifikat, was auf meinem Endgerät, auf meinem PC oder auf meinem Smartphone wirklich installiert ist, bin dann überhaupt erst in der Lage, diese E-Mail zu entschlüsseln.
Gut. Was würden wir denn jetzt machen, wenn, sagen wir jetzt mal, Rechtsanwalt Lüdenscheid kommt hier hin und sagt, wie kann ich das umsetzen, dass ich vertrauenswürdig mit, so ganz grob gesprochen, was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es da für Technologien, die wir einsetzen bei unseren Kunden?
Genau, also die Herausforderung ist immer gerade bei den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, erstmal im PGP, das ist eine Technik, die funktioniert nur, wenn beide Beteiligte, also sowohl Empfänger als auch Absender, das für sich eingerichtet und konfiguriert haben, diese Zertifikate haben, das ist relativ aufwendig leider.
Heißt, man muss, um das mal zu übersetzen, ich muss quasi dem E-Mail-Server, den beiden E-Mail-Kommunikationsmenschen sagen, das ist er. Man muss also vorher was tun, bevor diese Verschlüsselung aktiv ist.
Genau, richtig. Ne? Okay. Man muss also, das ist nichts, was automatisch im Hintergrund passiert und was auch immer wieder Pflegeaufwand bedeutet, weil diese Zertifikate immer nur eine begrenzte Gültigkeit haben. Das heißt, in der Regel nach einem Jahr läuft so ein Zertifikat ab und dann muss ich mir halt wieder ein neues Zertifikat besorgen oder das Zertifikat bei meinem Anbieter verlängern. Es ist halt immer Aufwand.
Okay, also würde sich dann vor allen Dingen lohnen, wenn ich weiß, dass zwei Parteien recht häufig miteinander kommunizieren.
Da macht das Sinn. Ja, also wenn zwei Leute einen regelmäßigen Geschäftskorrespondenz führen, die dann verschlüsselt sein soll, die sicher sein wollen, dass da nichts mitgelesen wird. Das wird häufig gemacht, wenn jetzt irgendwie Anwaltskanzleien, die häufig miteinander kooperieren oder wenn jetzt Firmen mit der Anwaltskanzlei sprechen. Das sind in der Regel so Kommunikationswege, die ganz gerne verschlüsselt werden, weil man einfach da bei den Sachen, die dort besprochen werden, auch per Mail nicht will, dass das irgendjemand irgendwo mal mitkriegt. Ja, da geht es ja dann teilweise auch um Patentrecht kann zum Beispiel sein, ja, oder wenn es um Firmenübernahmen geht oder sonstige Sachen, das sind ja durchaus sehr sensible Sachen.
Ja gut, aber sagen wir mal, wir haben ja viele Notare bei uns im Kundenstamm. Das Notargeschäft kennzeichnet sich ja in der Regel dadurch aus, dass, sagen wir mal, du kaufst ein Grundstück, das machst du jetzt ja als Dirk Hölzer vielleicht ein, zwei,
mal
vielleicht
die
drei.
Woche, genau.
Dreimal die Woche, genau. Also im Leben.
Ja.
Und das ist natürlich dann dem Endkunden nicht zuzumuten, dass er da erst so eine Installationsorgie über sich ergehen lässt. Und wenn der Notar sowas von denen verlangt, dann würden die vielleicht auch sagen, ach komm, schick's mir per Post oder ich gehe zum anderen Notar, der verlangt das vielleicht nicht von mir.
Genau.
Und was gibt's da für Möglichkeiten?
Da gibt's noch Technologien von, auch es gibt verschiedene Hersteller, die sowas anbieten. Das sind aber meistens dann auch wirklich kommerzielle Produkte, wo man dann als in dem Fall als Notar erstmal ein bisschen was investieren muss, damit man das zur Verfügung hat. Und dann hat man aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt eine E-Mail zu verschicken. Klicke dann in meinem E-Mail-Programm auf einen Button, dass das verschlüsselt verschickt werden soll. Und dann weiß das System, was damit zu tun ist. Und das Verfahren ist dann meistens so, dass die E-Mail wird verschickt aus dem E-Mail-Programm. Der E-Mail-Server hält die E-Mail aber noch ein bisschen fest, schickt dann erstmal an den Empfänger eine automatisch generierte E-Mail, wo dann der Empfänger hingeht und sagt, ich muss mir jetzt hier erstmal selber ein Passwort vergeben. Das heißt, da wird man auf ein Portal geleitet, wo dann einfach nur der Empfänger sein eigenes persönliches Passwort definiert. Das muss der einmalig machen bei der ersten Kommunikation. Am besten dokumentiert er sich das in einem Passwortmanager dann irgendwann, falls man nochmal ein Grundstück kaufen will. Und in dem Moment, wo das Passwort gesetzt ist, weiß das System, mit dem Passwort verschlüssel ich jetzt den Inhalt. Und dann wird quasi aus dieser E-Mail ein PDF-Dokument generiert, was verschlüsselt ist, und der Empfänger bekommt dann einfach nur eine leere E-Mail. Und manchmal kann man auch noch so einen kleinen Text mit reinpacken in die E-Mail, dass da ein bisschen was drinsteht, was aber mit dem verschlüsselten Inhalt nichts zu tun hat. Und in der E-Mail ist dann einfach nur dieses PDF-Dokument drin, und das kann der Empfänger dann aufmachen mit seinem selbstvergebenen Passwort, und da ist dann alles drin. Da ist dann der eigentliche E-Mail-Text drin, und gegebenenfalls auch, wenn jetzt irgendwelche Dateianhänge, Dokumente mit dran hingen, sind die auch in dem PDF mit eingebettet.
Okay, also das wäre dann so eigentlich eine ganz gute Lösung für Leute, die mit sehr vielen Partnern kommunizieren, die sie eben das nicht wollen. Von denen man das wahrscheinlich auch nicht verlangen kann. Dass sie,
wo man es auch einfach nicht weiß, ob die das haben. Genau. Ja, das ist ja das Thema. Ich weiß ja nie, ob der Empfänger sowas hat, wenn ich das nicht vorher mit dem bespreche. Und dann ist es das Einfachste, wenn man eine Lösung hat, die einfach universell funktioniert. Ne? Dann muss ich da keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ich weiß, ich möchte verschlüsseln, ich klicke da drauf. Derjenige kriegt es verschlüsselt zugestellt. Egal, ob er irgendwelche Techniken bei sich noch im Einsatz hat, ist es immer das gleiche Verfahren. Das ist gerade in so einer Kanzlei auch den Mitarbeitern ganz gut zu vermitteln.
Okay. Gut, also das Thema ist natürlich auch immer so ein bisschen DSGVO. Manchmal kommt vielleicht auch berufsrechtlich irgendwas mit rein, aber im Grunde würde ich es, sagen wir mal, als Klient auch ein bisschen als Vertrauensbonus empfinden, wenn mir jemand da so eine Art der Kommunikation zur Verfügung stellt und ist dann einfach, ich meine, klar weiß man, dass ein Grundstück, weiß ich nicht, 75.000 Euro und ein paar zerquetschte kostet, aber man will vielleicht dann auch, es wäre vielleicht auch nicht so angenehm, wenn sowas bekannt wird, und die Wege, wie sowas bekannt werden, die kann man jetzt hier sicherlich nicht aufskizzieren, aber ich meine, ein paar Möglichkeiten gibt es da schon.
Es geht halt schon darum, wenn irgendwelche Dokumente übermittelt werden, wo vielleicht auch eine Unterschrift drauf ist.
Genau. Ja, oder sagen wir mal, ich habe jetzt von einem Fall gehört, wo eine Rechnung abgefangen wurde. Der Urheber, der Cyberkriminelle hat quasi unten in diesem Footy, da wo die E-Mail, Bankverbindung steht, hat einfach seine eigene Bankverbindung eingetragen, hat es dann weitergeleitet. Empfänger denkt sich, okay, dann zahle ich das mal dahin, wenn es im Geschäftspapier so steht, warum soll ich jetzt nicht da nach Gibraltar was überweisen? Ist ja alles, ist ja legitim, ne? Muss ich ja finden. So, deshalb, von daher kann man sich da auch gegen Missbrauch der eigenen E-Mail schützen und denken, ist auf jeden Fall dann eine sinnvolle Sache. Also stellt ruhig, wenn ihr über sowas nachdenkt, auch mal den eigenen Nutzen, den ihr davon habt, in den Vordergrund und nicht das, was der Gesetzgeber von euch verlangt, sondern ist vielleicht hier und da auch sinnvoll, je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid, ein bisschen vor der Bugwelle zu schwimmen. Und letztlich geht es auch um eure Ideen, eure Vertrauenswürdigkeit und einfach, dass man da sich einfach sicher sein kann, Herr über seine Informationen und den Versand zu sein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über ein Like, abonniert uns, erzählt's eurer Tante, eurem Neffen, und wir würden uns freuen, wenn ihr bald wieder einschaltet.